herzlich willkommen zur Folge 63 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Wir dürfen euch heute in der Sommerpause begrüßen zu unserer, schon vierten, hat Tobias in der Vorbereitung gesagt, vierten Saison-Auftaktsfolge, wo wir mit euch einfach mal gemeinsam durch die Mannschaft gehen wollen, durch die aktuellen Themen unseres Lieblingsvereins gehen wollen und ja, gemeinsam mit uns, mit euch einen Ausblick auf die neue Saison geben. Wieder mit dabei ist Tobias. Hi Tobias.
Hi.
Und Martin. Hi Martin.
Hi, ist übrigens auch schon die fünfte Auftaktsfolge, die wir machen.
Fünfte schon? Dann haben wir uns vorhin verzählt.
Wir haben 20 angefangen, 21, 22, 23, 24.
Die Zeit trennt. Oha. Ja, dann herzlich willkommen zur fünften Saisonauftaktsfolge. Mitten im Sommer auf jeden Fall noch. Wir nehmen am 31. Juli Mittwochabend auf. Das Ganze sozusagen zwei, drei Tage vor dem ersten Saisonspiel, was wir gegen Hannover 96 bestreiten dürfen. Und ja, höchste Zeit, dass wir die Saisonauftaktsfolge aufnehmen in einer, ja, gar nicht mal so sportarmen Sommerpause, wenn wir uns zurück erinnern an die EM und an die Olympischen Spiele, die wir uns gerade, glaube ich, alle uns angucken. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, Tobias, während der EM habe ich an dich gedacht. Du hattest doch EM-Besuch bei dir im Haus, oder? Wie ist es da eigentlich dir ergangen?
Na, der eine EM-Besuch, das war ja der Martin, zu dem einen Holland-Spiel. Und die anderen, das waren eigentlich, also das waren gut gelaunte junge Männer, die eine Menge Spaß hatten, die praktisch die Wohnung unter mir jetzt bewohnt haben.
Und das waren immer andere, also immer so Airbnb-mäßig sind immer andere gekommen wieder zu den einzelnen Spielen?
Genau.
Wer waren die besten Fans?
Oh, das weiß ich gar nicht. Ich will da gar nicht so groß unterscheiden. Also ich meine, die waren alle auf ihre Art gut. Also ich meine, ich war ja immer so, ich wohne ja ganz in der Nähe des Stadions. Also Martin wird das ja bezeugen können, weil wenn ich bei mir aus dem Schlafzimmer gucke, sehe ich auch schon das Stadion, also zumindest Teile davon. Und das war ich immer, weil ich mir eine sehr, sehr gute Stimmung, wenn ich dann aus der S-Bahn ausgestiegen bin und sagen, mit den Fans in Richtung Stadion gelaufen bin und dann aber kurz vorher rechts abgebogen bin. Und dahingehend war das eigentlich immer eine sehr gute und schöne und angenehme Stimmung, muss ich sagen. Es war insgesamt eine sehr angenehme EM.
Ja, und das ja nicht nur in Leipzig, sondern auch in, glaube ich, ja allen deutschen Spielstätten, die du auch besucht hast, Martin, oder? Bei wie vielen Spielen warst du dabei? Ich glaube, du hast alle Niederlande-Spiele mitgenommen, oder?
Ich war bei 6 Spielen, genau. In 5 Städten.
Okay. Jetzt helf mir nochmal, waren das alles 6 Niederlande-Spiele? Ist ja, genau. Holland so weit gekommen?
Okay. Ja, bis ins Halbfinale.
Und enttäuscht gewesen. Ihr seid dann gegen Spanien rausgeflogen, war das das?
Nee, gegen England.
Gegen England. In Berlin?
Dortmund.
In Dortmund.
Also. Ja, da war ich auch mit dem Florian.
Ja.
Viele Grüße, da waren wir auf dem Fanmarsch. Und das war krass. Also ich habe noch nie so viele Leute auf einem Haufen überhaupt gesehen, glaube ich. Also so, dass du dich nicht mehr bewegen kannst in der Stadt. Mhm. Das ist schon eine besondere Erfahrung gewesen.
Und ich glaube, ihr hattet auch die Südtribüne, ne? Als Fanblock dann sozusagen. Alles in Orange.
Aber ich finde, also vom Spielort, vom ganzen Tag, also das Leipzig-Ding, das war schon echt ziemlich gut. Also da war der Fanmarsch auch noch mal ziemlich groß schon. Also ich meine, der Vorteil an der Vorrunde ist ja, dass alle Leute planen können. Das kannst du ja echt merken. So Achtelfinale, Viertelfinale haben viele Leute Probleme, dann kurzfristig alles zu planen. Mhm. Beim Halbfinale waren jetzt, glaube ich, einfach alle da, die Zeit hatten. Waren ja über 100.000 da. Aber ich fand, in der Vorrunde war es schon nochmal überall mehr Druck und auch so mehr Leute, die zum Public Viewing gegangen sind und so. Mhm. Die von Anfang an das geplant haben. Wochenende in Hamburg und dann Public Viewing und alles. Also ja, es war manchmal auch ein bisschen lustig zu sehen, dass Leute dann überrascht sind, dass man Tickets hat und so. Ja. Also das habe ich bei der EM echt relativ häufig erlebt. Ja. Aber du warst ja auch in Berlin, ne?
Genau, ich war das Achtelfinale Schweiz gegen Italien habe ich mitgenommen, hatte ja sozusagen Tickets Achtelfinale zweite Gruppe A gegen zweite Gruppe B, also die A-Gruppe war ja die deutsche Gruppe. Und dummerweise macht ja Füllkrug, der Idiot, dann noch in der Nachspielzeit im letzten Gruppenspiel ja den Ausgleich. Sonst hätten wir halt die Deutschen gesehen dann in Berlin gegen Italien. So war es halt die Schweiz, aber waren im Schweiz-Block gute Stimmung und Schweiz auch total überlegen gegen Italien. Und ja, wie ihr gesagt habt, also super Stimmung im Stadion drumherum. Wir hatten auch einen super sonnigen Tag, also Samstagabend, Spiel 18 Uhr. Wirklich sehr schön und ja, ein schönes Event jetzt im Juni auf jeden Fall gewesen. Juni, Juli. Sehr schön. Ja, sonst Olympia, seid ihr wahrscheinlich auch dabei, oder Martin? Am Gucken?
Ja, die Niederlande sind ja beim Fußball nicht dabei, leider. Ne? Bei ja. den Frauen jetzt, aber ja.
Dann, Deutschen ja auch nicht.
Die deutschen Frauen sind doch dabei, die haben doch gegen Holland gewonnen.
Ja. Nee, ich meine nur die deutschen Männer. Ich dachte, du meintest die holländischen Männer, aber die Frauen sind auch nicht dabei. Okay.
Ja, also ich meine, aber ich glaube so, Fußball ist eh der langweiligste Sport beim Olympia. Also man guckt einfach mal gerne was rein. Also auch jetzt Rugby fand ich ziemlich cool. Mhm. Da waren jetzt ja auch schon die Medaillenspiele. Ja. Also, weiß nicht, habt ihr das mal gesehen? Es geht irgendwie nur 15 Minuten gefühlt und das ist total schnell entschieden. Und es war im Stade de France. Also, das fand ich richtig krass interessant. Also, ich meine, ich habe auch früher mal selber Rugby gespielt, aber ja.
Okay. Ja, also sieht es bei mir genauso, dass ich eher dann die Sportarten mir angucke, die halt sonst ich mir nicht angucke. Und da ist halt dann Fußball eher ganz hinten. Ja, und macht Spaß, da einfach so die Sachen sich anzugucken. Tobias, auch im Olympia-Fieber?
Gar nicht. Also wirklich überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Minute Olympia gesehen.
Sehr gut. Auch macht auch nichts. Dafür hast du dich wahrscheinlich umso mehr konzentriert auf den Kader des FC Erzgebirge Aue, oder?
Ja, natürlich.
Und dann, genau, gehen wir doch mal rein. Uns steht eine neue Saison bevor, 2024-25. Wir kommen aus der letzten Saison, wenn wir uns da nochmal gemeinsam abholen, Platz 6 mit 60 Punkten, 16 Siege, 12 Unentschieden, 10 Niederlagen. Das ist die Ausgangsposition. Und die gilt es ja mal mindestens zu verteidigen, wenn nicht sogar nochmal den Blick nach oben weiten zu lassen, weil letztes Jahr haben uns dann doch nur 3 Punkte auf den Relegationsplatz gefehlt, der dann auch Regensburg ja gereicht hat, um in die zweite Liga aufzusteigen. Und das ist ja mal mindestens mittelfristig so auf jeden Fall das Ziel von uns. Ob es das jetzt in dieser Saison werden wird, da werden wir vielleicht am Ende der Saison oder am Ende dieser Folge vielleicht sogar auch schon ein besseres Gefühl haben. Wenn wir uns nämlich mal die Neuzugänge angucken, auch insgesamt dann auch einfach mal so die Kaderzusammenstellung, ob wir drei dann der Meinung sind, ob das ein Aufstiegskader ist oder nicht. Tobias, nimm uns doch vielleicht nochmal mit, so gerade in die, wir fangen mal Torwart, glaube ich, Torwartpositionen können wir überspringen, da sind wir mit den bisherigen auch, glaube ich, gut aufgestellt, aber in der Abwehr haben wir einige Abgänge mit Corbian Burger, der uns verlassen hat, und Tim Dannhof, gerade mit Dannhof, der zu 68 gegangen ist, glaube ich, schon in Aktivposten, gerade eher in offensiven Aktivposten, den wir hier verloren haben an einen Konkurrenten in der dritten Liga. Hier haben wir uns verstärkt auf der rechten Verteidigerposition. Tobias, kannst du uns da mal mitnehmen? Wen haben wir da geholt? Und ja, was denkst du, ob die Spieler uns weiterhelfen?
Na, wir haben ja eigentlich sogar zwei Spieler geholt. Wir haben ja den Maxim Burkhardt geholt. Das ist ein 19-Jähriger von Eintracht Trier. Den haben wir für 20.000 uns geholt. Und er galt als Trier als ganz hoffnungsvolles Talent. Er gilt als ein großes Kämpferherz, der relativ zweikampfstark ist und der sich vor allen Dingen aber auch sich in jeden Ball reinwirft und auch aufopferungsvoll kämpft. Also das ist tatsächlich so. Das ist ein Spieler, der tatsächlich auch bisher nur für Eintracht Trier gespielt hat. Also so seit dem Jahre 2017 ist er da in die Jugend gewechselt und hat aber vor allen Dingen dort primär auch in der Oberliga da seine Meriten sich da verdient, hat aber anscheinend da sehr gute Leistung gezeigt und man sagt schon, dass er das Potenzial hat, zumindest ein wirklich gestandener Drittligaspieler zu werden. Also da muss man sagen, der junge Mann ist halt auch erst 19. Und da muss man natürlich gucken, ob der sich da tatsächlich so schnell einfügen kann. Wen wir da auch noch geholt haben, das ist der Pascal Fallmann. Das ist ein Österreicher, der in St. Pölten geboren ist und ehemaliger U21-Nationalspieler ist. Und er hat den sehr schönen Zweitnamen Armando, das was ich auch sehr, sehr schön finde. Und der hat schon, der hat beim SC Freiburg 2 letzte Saison gespielt, ist ja mit denen auch abgestiegen. Und was den vor allen Dingen auch auszeichnet, das ist vor allen Dingen seine Schnelligkeit, seine Beschleunigung, seine Sprintgeschwindigkeit, vor allen Dingen auch seine Beweglichkeit und dass man ihn nicht so leicht von den Füßen holen kann. Wo er tatsächlich zulegen könnte, das ist tatsächlich in der Zweikampfqualität, vor allem aber auch in den Flanken. Insofern werden die beiden sich wahrscheinlich um die Position des rechten Verteidigers duellieren. Obgleich gesagt werden muss, dass der Fallmann auch als linker Verteidiger spielen kann und sogar noch im rechten Mittelfeld. Genau, insofern muss man sagen, haben wir uns da zwei sehr junge Leute geholt. Allgemein sind unsere Neuzugänge unglaublich jung.
Ja.
Ich glaube, der Älteste ist ja tatsächlich der Ricky Bornstein und der Can Özkan. Mit 24, währenddessen Maxim Burkhardt und der Pascal Fallmann 20 ist. Achso, und der Pascal Fallmann kommt übrigens ganz ursprünglich von Rapid Wien und ist jetzt aber auch fest zu uns gewechselt.
Genau, und hat bisher ja für Freiburg 2 oder letzte Saison für Freiburg 2 gespielt. Du hast gerade angesprochen, sehr junge Spieler sollen jetzt diese Position besetzen mit 20 Jahren und 19 Jahren. Der eine gerade mal eine Saison Drittliga gespielt, der andere nur Oberliga gespielt. Findest du das ein Risiko, Tobias, diese Position mit so jungen Leuten und auch ja tatsächlich unerfahrenen Leuten zu besetzen?
Naja, die Frage ist, also natürlich ist das ein Risiko, weil gerade bei diesen jungen Spielern, die haben natürlich häufig auch noch Leistungsschwankungen drin. Also das siehst du ja auch generell so bei 19-20-Jährigen oder 21-Jährigen, dass die auch generell in ihrer Persönlichkeit einfach noch ein bisschen sprunghafter sind. Und tatsächlich kann es ein Risiko sein, denn das ist nämlich auch noch ein Problem, was der Pavel Dotschow auch angesprochen hat, ist nämlich, dass die neuen Spieler, weil sie gerade so jung sind, ja auch noch sich einfach noch wenig einbringen in die Spiele, in das Mannschaftsgefüge, also dass das noch so kleine graue Mäuschen sind. Ich denke aber auch, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben und dass man zumindest erwarten kann, so dass das nach den ersten 5-6 Spielen sich erstens herauskristallisieren wird, wer der beiden es am Ende des Tages machen wird. Aber auch, die werden natürlich aber auch stärker werden. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, der Tim Dunhoff, der das ja vorher gemacht hat, der hat ja auch eine relativ schwache erste Saison gespielt und ist erst in der zweiten Saison so richtig aufgeblüht.
Und hat vorher auch nur Regionalliga gespielt mit Bayreuth. Ne? Das war ja auch, glaube ich, so ein Kandidat, der mit Rost dann hier nach Aue kam. Von dir, Martin, die zwei Spieler irgendwie schon mal über den Weg gelaufen oder wie schätzt du ein, sind wir hier dann gut aufgestellt, ist ein guter Ersatz für Tim Dunhoff, einer von beiden?
Boah, ich kann die Neuzugänge ganz schlecht einschätzen. Ich finde aber, Jonah Fabisch hat auf jeden Fall das Potenzial, eine Ikone zu werden, glaube ich, so vom Auftreten, Aussehen und allem.
Gibt's schon die Perücken dann wahrscheinlich zu kaufen? Wahrscheinlich jetzt noch nicht, aber dann vielleicht der Fasching im Erzgebirge wird es dann wahrscheinlich die Perücken.
Also ich meine, so sind wir mal ehrlich, es ist einfach bei dem Verein finanziell wird es nicht drin sein, Spieler zu holen, die erfahren sind. Also die, also außer jetzt vielleicht so ein Özkan, der aber auch, ja, weiß ich nicht, aber noch zuletzt immer Stammspieler war bei Arminia Bielefeld, aber also der...
Kleiner Spoiler war er nicht.
Ja, also ich meine, der ist sicherlich nicht schlecht, mit dem kann ich was anfangen, jetzt zum Beispiel vom Namen her, aber ich glaube, das kann schon reichen. Also ich meine, wir hatten auch vorher Leute, die vorher keiner kannte, also Schikora, wo kam der her? Also und Dannhof, wo kamen die her? Ne?
Ja.
Also sind wir mal ehrlich, die kannte halt vorher auch keiner und ja gut, Schikora war vorher schon länger in der dritten Liga, aber also Dunhoff, der hat ja auch lange gebraucht, bis er sich mal etabliert hat. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Maxi Thiel weg ist, aber ja, man plant anscheinend auch, nicht mehr mit
auch,
ihm.
Ja, wird auch finanzielle Gründe haben. Kommen wir gleich dann nochmal, wenn wir uns nochmal die Abgänge uns angucken, kommen wir gleich nochmal auf ihn auch zu sprechen. Was ich noch zu Pascal Fallmann ergänzen darf, weil es mir auch aufgefallen ist, ist mal wieder so ein U21-Nationalspieler von Österreich dann zwar, aber trotzdem ist es ja auch dann, sagen wir, dadurch erkennbar, dass er dann doch auch scheinbar Potenzial hat. Und ich finde es total eine Wette, natürlich auf dieser Position jetzt so zwei junge Leute zu setzen, was funktionieren kann. Aber ich finde halt schon auch die Lücke zu Dunhoff tatsächlich hier noch da ist, ob die ausgefüllt werden kann von einem von beiden. Tobias, du hast ja aber eigentlich auch richtig schon gesagt, das muss dann halt die Zeit sehen. Ich würde ihnen aber trotzdem auch am Anfang gerade noch Zeit geben und vielleicht auch nicht zu viel erwarten, sondern eher sollen sich mal auf die defensiven Aufgaben konzentrieren und eher weniger in die Offensive noch gehen. Obwohl auch gerade Maxim Burkhardt mit 3 Toren und 7 Vorlagen in der letzten Saison als Verteidiger da ganz, ganz gut aufgestellt sein könnte, wobei das immer noch nur Oberliga im Saarland gewesen ist. Also das muss man dann auch noch mal einschätzen. Wir bleiben noch mal in der Verteidigung, denn wir haben noch mal auf der Position des Innenverteidigers nachgelegt und haben wieder ein junges Talent geholt, diesmal von Hertha BSC. Ist ja auch nicht der erste, der diesen Weg dann von Berlin ins Erzgebirge gegangen ist. Nämlich Tim Hoffmann, der gerade mal junge 19 ist und von Hertha BSC ausgeliehen wird, jetzt für ein Jahr und ein Zweitligaspiel hat und ansonsten auch eher nur Regionalliga gespielt hat. Tobias, kannst du mehr zu Tim Hoffmann auf der Innenverteidigerposition sagen?
Naja, der hat ja bei, als Hertha BSC gilt er ja als ganz großes Talent. Also ich habe auch da ein paar Forenbeiträge gelesen, dass sie uns da alle beglückwünscht haben. Also wirklich einen für sein Alter auch wirklich zweikampfstarker Spieler, ein Linksfuß vor allen Dingen. Das ist auch nicht ganz unrelevant. Was mir aufgefallen ist, der junge Mann ist noch ein bisschen schlaksig. Also ich meine, der hat vermutlich noch nicht so diese körperliche Robustheit, die es brauchen wird. Mhm. Und von dahin ist das ja auch seine allererste Station außerhalb von Berlin, denn der war tatsächlich bisher nur bei der Hertha. Mhm. Und ist aber auch ein U18-Nationalspieler und der gegebenenfalls sogar auf der linken Verteidigerposition spielen kann. Also ich glaube, an dem haben sie, glaube ich, auch lange verhandelt, dass sie den ausleihen können. Der wird da bestimmt auch sowas wie eine Stammplatzgarantie ja auch haben. Und gerade vor dem Hintergrund, dass ein Vukancic sich verletzt hat, ist es auch eine gute Entscheidung, dass sie ihn geholt haben. Und von dahin glaube ich so, dass es auch einer ist, der wird auch Zeit brauchen, da bin ich mir sicher. Aber ich denke, es ist durchaus einer, der sich hier auch im Erzgebirge für das Jahr etablieren kann, dessen Blick aber immer nach oben gehen wird. Also ich denke, es ist schon einer vom Potenzial her, der auch ein gestandener Zweitligaspieler werden kann.
Mhm. Hast du es schon angesprochen, das wiegt natürlich sehr schwer, der Ausfall von Niko Vukancic jetzt. Gerade in den ersten Spielen, ich habe bisher noch nichts lesen können, wie lange er ausfällt, aber so eine Knie-OP ist ja mal mindestens irgendwie 4, 6, 8 Wochen, fährt er ja wahrscheinlich auf jeden Fall aus. Und jetzt genau zu wissen, was er sich da gerissen hat oder irgendwie gezerrt hat. Ich glaube, Tim Hoffmann war so ein bisschen als Ersatz für Vukancic geholt worden, wobei er wurde ja geholt, als noch Vukancic auch gesund war, aber um so ein bisschen Trick auf Nico zu machen. Trotzdem ist, also ich habe jetzt Tim Hoffmann noch nicht irgendwie live spielen sehen, aber ist halt trotzdem auch mit 19 Jahren, 19 Regionalligaspiele und 1,84 ist jetzt, glaube ich, auch kein so Gardemaß für einen Innenverteidiger. Ja, sehe ich schon auch noch ein paar Defizite, was ich schon auch als Risiko sehe. Ich weiß nicht, du hast ja gerade angesprochen, so Einsatzgarantie. Vielleicht jetzt, wo Niko Vukancic irgendwie ausfällt, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn dann gleich ins kalte Wasser werfen. Aber ansonsten hätte ich schon gesagt, dass Niko Vukancic und Anthony Barella unser Innenverteidiger-Duo sind. Natürlich auch immer wieder ergänzt. Erik Majacek hat auch schon bewiesen, dass er die Position spielen kann. Mal gucken, wie sich Tim Hoffmann hier macht. Ich sehe es eher so als Perspektivspieler, der, wenn die anderen beiden fit sind, glaube ich, gucken muss, dass er auf Einsätze kommt. Würde ich so einschätzen. Okay. Dann haben wir so die Verteidigerposition uns mal, glaube ich, im Detail angeguckt, gerade die, wo wir Neuzugänge haben. Auf der linken Position ist es, glaube ich, wieder ein offener Kampf zwischen Kilian Jakob und Linus Rosenlöcher. Jakob mit einer wenigstens auf dem Papier sehr guten Vorbereitung, hat, glaube ich, 2 Tore im Testspiel gegen VfC Plauen gemacht. Hat mir eigentlich auch letzte Saison gut gefallen in der Rückrunde. Rosenlöcher war da ja verletzt. Mal gucken, aber für mich dann tatsächlich auch ein offener Zweikampf hier. Seht ihr das anders? Habt ihr einen Favoriten auf der Position, Martin?
Nee, es ist offen. Aber ich meine, es wird Pavel Dotschev-mäßig wieder eine Stammformation geben.
Mhm. Tobias?
Naja, ich sehe eigentlich schon, weil im Moment, es ist ja aus der Presse so ein bisschen zu lesen gewesen, dass man ja gerade so mit Linus Rosenlöcher in der Vorbereitung ziemlich unzufrieden war. Der ist so ein bisschen angeschlagen. Also ich denke mal, dass der Kian Jakob gerade zu Beginn der Saison erstmal das Rennen machen wird, weil er auch offensiv stärker ist.
Mhm. Ja, denke ich auch. Gute Vorbereitung, wie gesagt. Mal gucken, was sich dann Pavel für die Position vorstellt. Ja, insgesamt fasse ich mal so zusammen, schon auch eine neu formierte Abwehr, wenn man sich auch jetzt die Verletzung von Niko Vukancic anguckt, die uns da wahrscheinlich in den ersten Spielen ja, gezeigt wird und aufgestellt wird. Mal gucken, ob Pavel sich treu bleibt und eher die Neuzugänge eher erstmal draußen lässt, vielleicht aber auf der Position, gerade in den Abwehrpositionen, wird er vielleicht sogar gezwungen, die neuen Spieler hier direkt mal ins kalte Wasser zu werfen. Schauen wir mal. Was auch sehr spannend wird, wird der Abgang oder wie die Besetzung des Abgangs von Chikora kompensiert wird. Da sind wir nämlich im defensiven Mittelfeld, wo wir ja auch ein paar Kandidaten haben. Kandidaten, die neben unserem Spieler des Jahres, herzlichen Glückwunsch nochmal, Minas Pepic, hier auf der Position auflaufen dürfen. Und da ist ein Kandidat ja auf jeden Fall Jonah Fabich. Ist es ein defensiver Mittelfeldspieler?
Ja, der kann auch defensiv spielen, also ist eigentlich mehr ein Achter. Und das ist jemand, der eigentlich sehr vielversprechend ist. Das ist übrigens ein Mann aus Simbabwe, der aber auch, glaube ich, die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ist ausgebildet in der Jugend des Hamburger SV und konnte aus sich aber zum Beispiel, ist dann 2023 zum ersten FC Magdeburg gewechselt, konnte sich dort aber nicht entscheidend durchsetzen. Der hat mir aber in den Testspielen ganz, ganz gut gefallen, weil er erstens sehr laufstark ist und dass er aber durchaus auch in der Lage ist, auch Bälle zu verteilen und auch über eine relativ gute Übersicht verfügt und auch ganz, ganz gut Zweikämpfe bestreiten kann. Und das sind ja schon mal sehr gute Voraussetzungen.
Mhm. Das heißt, du siehst ihn eher auf einer offensiveren Position. Wen siehst du neben Minas Pepic?
Ja, schwer zu sagen. Also ich meine, der Özcan, der läuft ja in gewisser Weise ja seiner Form noch hinterher. Also das hat
auch sich noch verletzt jetzt, ne, gerade?
Ja, genau, der ist angeschlagen und war natürlich aber auch hat er natürlich relativ viele, also der ist eigentlich auf dem Papier ist er eigentlich stärker, weil er natürlich einfach, weil er einfach schneller ist, der ist auch körperlich robuster und ist aber auch durchaus in der Lage, gerade über das Kurzpassspiel sozusagen auch Bälle eigentlich ganz, ganz gut zu verteilen. Ist auch ein guter Zweikämpfer, aber ich glaube, gerade am Anfang wird er farbig das Rennen machen.
Er hat übrigens eine super spannende Familiengeschichte. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Sein Vater war auch schon Fußballspieler für Borussia Dortmund und dann lange Trainer. Und er hat dann in Simbabwe eine 100-Meter-Läuferin kennengelernt und das ist der Sohn, der gemeinsame Sohn. Vater ist leider schon über 15 Jahren verstorben. Aber er war sogar mal Nationaltrainer von Simbabwe 6 Jahre lang. Von Kenia und Barbados und am Ende noch Benin. Und sein Vater hat auch mal einen gambischen Spieler, einen Schiedsrichter mit einem Geldbeutel beworfen, als Simbabwe 1-3 gegen Kamerun verloren hat und damit nicht zur WM 1994 in die USA gefahren ist. Und darauf wurde er dann für ein Jahr gesperrt. Also das scheint eine richtige Ikone zu sein, sein Vater.
Skandal. Wahrscheinlich deswegen auch noch so eine Heimatverbundenheit von Jona, der dann auch die simbabwische Staatsbürgerschaft dann entsprechend noch hat. Und ich glaube sogar auch noch schon ein Länderspiel hat, oder? Tobias, konntest du das recherchieren? Ich glaube, ich hatte es irgendwie, oder auf jeden Fall ein Länderspiel oder sogar ein Länderspiel in der ersten Mannschaft.
Genau, der hatte ein Länderspiel in der ersten Mannschaft oder in der Nationalmannschaft von Simbabwe gehabt.
Ja, ja. Sehr gut. Also wieder Wismut Aue International. Diesmal sogar auf dem afrikanischen Kontinent. Sehr gut. Schauen wir mal, wer dann neben Minas aufläuft. Auf jeden Fall auch hier Marco Chikora, natürlich schon auch einer der Aktivposten in den letzten Jahren gewesen. Sicherlich auch einer der Top-Verdiener in dem letzten Kader im letzten Jahr noch gewesen. Hier mit einem jungen, willigen und fähigen Nachwuchsspieler hier ergänzt worden. Mal gucken, ob das dann eben auch entsprechend spielerisch reicht, auf der ja schon auch wichtigen Position. Aber gut, wir haben noch unsere Nummer 10, Minas Pepic, dann muss er das entsprechend dann auch rocken. Und auch mit einem Alter von 28, man ist jetzt auch in einem besten Fußballalter, wo man natürlich auch mehr und mehr Verantwortung dann übernehmen darf auf der Position. Dann haben wir auch noch eine spannende Personalie und da bleiben wir so im Hamburger Raum, denn aus Hamburg wechselte noch ein zweiter Spieler zu uns ins Erzgebirge, der tatsächlich auch das gleiche Alter wie Juna Fabich hat, nur beim anderen Hamburger Verein hier groß geworden ist, nämlich Mika Clausen. So wie ich recherchiert hatte, auch ein Spieler im offensiven Mittelfeld, Tobias.
Genau, das ist ein Spieler, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, der aber auch als Rechtsaußen fungieren kann. Und dieser Spieler fällt einfach auf, dass der wahnsinnig viele Vorlagen gibt, dass er ein gutes Auge hat, dass er über ein gutes Passspiel vor allen Dingen aber auch verfügt und der mir aber auch in den Testspielen einfach gut gefallen hat, wo er ja auch dieses herrliche Tor gegen Glenowen geschossen hat. Mhm. Also das ist durchaus einer, der auch das Potenzial hat, auch zum Stammspieler zu werden.
Mhm. Auf welcher Position siehst du ihn dann? Auch im zentralen Mittelfeld oder eher dann doch auf den Außen, wo er vielleicht auch so einen Omas Jaric schon seit Konkurrenz macht?
Naja, ich glaube eher, dass es eher so der Ersatz für Schwirten sein wird. Also das ist so ein bisschen, das würde jetzt so am meisten Sinn machen. Oder er duelliert sich mit einem Boris Tatschi.
Mhm. Tatschi wäre natürlich so die klassische Position der Achter, der Zehner-Position. Schwirten kam ja auch eher dann in der Rückrunde dann eher nur von der Bank, so als Ersatz für Tatschi. Mal gucken, Boris Tatschi, 31 Jahre alt, jetzt gerade erst Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Ja, kriegt jetzt hier so ein bisschen Feuer von der Bank von Mika Clausen. Mal gucken, ob es dann eben auch da wieder für die dritte Liga auch reicht. Mika Clausen jetzt mit spielen bisher nur in der Regionalliga Nord für St. Pauli, seines Zeichens 60 Spiele aber schon gemacht für seine 22 Jahre, ist es ja doch schon auch einiges. Du hast gesagt, 9 Tore, 14 Vorlagen, auch die Testspiele, die man sehen konnte, habe ich auch geguckt. Da sieht man schon, technisch hat der Junge einiges auf dem Kasten, aber ist körperlich und technisch halt auch in der dritten Liga schafft. Das werden wir dann sehen. So, und so sind wir eigentlich auch schon durch die Neuzugänge durch. Ricky Bornstein ist ein bisschen älterer Zugang. Ich glaube, im April wurde der Zugang von Greuther Fürth ja schon festgemacht. Ich glaube, den hatten wir auch schon in der vorherigen Folge mit vorgestellt und präsentiert, der ja so ein bisschen der genau. Ersatz für Marcel Bär sein soll.
Genau, beziehungsweise, aber das ist natürlich einer, also das hat man auch so ein bisschen gesehen, der hat echt technische Defizite. Also der kommt, glaube ich, wirklich bloß über den Kampf.
Ist natürlich auch ein krasser Weg, den er gegangen ist. Ne? Ist er jetzt mehrfach gesagt worden, mit irgendwie vor ein paar Jahren noch Kreisliga, Landesliga, Landesklasse irgendwo in Sachsen-Anhalt. Und dann so den Weg gemacht nach oben und auf einmal jetzt mit dem bisherigen Höhepunkt dritte Liga Spieler zu sein. Das ist schon ein Weg, das muss man auch erstmal dann ja verkraften, beziehungsweise auch dann hier jetzt in einem neuen Verein dann Leistung bringen. Sehe ich auch, zweifle ich auch echt tatsächlich an, dass er hier eine tragende Rolle im nächsten Jahr sein wird. So von der Bank, so von seiner Statur her, könnte ich mir so einen guten Stoßstürmer, der am Ende nochmal reinkommt und irgendwie doch nochmal irgendwie für einen Ausgleich oder für ein Siegtor sorgen kann. Aber ich glaube nicht, dass er in der aktuellen Phase Marcel Bär tatsächlich das Wasser reichen kann. Würde ich so einschätzen. Ja, und so sind wir... wenn ich jetzt so zusammenzähle, bei 22 Spielern aktuell, es kommen noch 3 Spieler dazu, mit William Kallenbach, der jetzt gerade erst hochgezogen wurde mit seinen 18 Jahren, Franco Schädlich, den ich noch mit dazugezählt habe, der bisher noch keinen neuen Verein gefunden hat, hatte ja beim VfC Plauen mal vorgespielt, aber da ist scheinbar oder bis jetzt auf jeden Fall auch noch nichts spruchreif und Max Uhlig als vierten Torwart, habe ich auch noch nicht mal durchgezählt. Ja, 22 Spieler, das scheint erstmal auf dem Blick oder auf dem Blatt Papier sehr wenig zu sein. Martin, reicht das oder müssen wir vielleicht hier auch nochmal am Transfermarkt nachlegen?
Ich finde ehrlicherweise, es reicht erstmal. Also wir hatten 2, 3 Abgänger, die wehtun, aber ja, man muss ja schauen, ob es passt. Also ich glaube, das wird uns jetzt auch jeder sagen. Das ist der Vorteil, dass wir eine eingespielte Mannschaft haben und dass wir natürlich auch ein System haben, was funktioniert und ein Trainer, der wahrscheinlich der Fuchs ist in der Liga. Und ja, ich meine, am Ende ist die dritte Liga so eng, das kann schon von der Qualität reichen. Und wir haben halt nicht das Geld, um uns Leute aus der zweiten Liga noch zu holen. Mhm. Also das wäre natürlich cool, wenn du noch am Ende vielleicht noch mal 1, 2 hast, die aus der zweiten Liga rausfallen, aber sehe ich gerade nicht, dass das realistisch ist.
Ja, Es scheint ja nochmal so die Suche nach einem Ersatz für Niko Vukancic nach seiner Verletzung jetzt zu geben, weil man doch hier dann wahrscheinlich meint, oder der Meinung ist, dass hier nochmal ein kurzfristiger Ersatz notwendig ist. Ja, aber schon auf mit dünner Naht genäht auf jeden Fall. Tobias, aber, wie ist deine Sicht? Martin?
Also ich fände natürlich cool, wenn man auch mal nicht immer nur in Deutschland gucken würde an Spielern, aber ich weiß halt auch nicht, wie gut Aue im Scouting und mit allem halt ist oder ob es auch attraktiv ist, sagen wir mal aus der zweiten Liga in den Niederlanden oder so nach Deutschland zu wechseln. Also keine Ahnung, Magdeburg hat zum Beispiel einen geholt, Martin Kars, den hätte ich richtig stark gefunden. Also ja, aber das ist halt, wenn du zweite Liga spielst, hast du nochmal andere Möglichkeiten, auch in solche Ligen, ne, zu gucken.
Ja.
Ich glaube, es ist einfach für Drittligisten, ist halt die vierte Liga das Fischbecken, wo du die Leute, die suchen musst.
Ja.
Na, hinzu kommt ja auch noch, dass alle Vereine jetzt über 100.000 Euro nochmal mehr oder minder verloren haben, da nämlich der eine Ärmelsponsor weg ist, nämlich bwin.
Den man jetzt aber selbst vermarkten kann. Wir können zusammenlegen, Tobias, Martin, und machen da das Aue-Podcast-Logo drauf.
Na, ich weiß 100.000 Euro ist schon echt viel Geld für ein Sponsoring auf dem Ärmel, finde ich. Also musst du erstmal eine Firma finden, die das bezahlt.
Ja.
Wir können ja mal Helge nachfragen.
Leonhard Krupp?
Ja, also Leonhard Krupp, da muss er halt ein paar Porsche mehr verkaufen.
Ja, das stimmt. Okay, ja, aber deine Sicht auf den Kader, wenn du jetzt dir mal alles anguckst, Tobias?
Also es ist eine Wundertüte, das muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja tatsächlich so super viele, eigentlich haben wir ja junge Spieler geholt, die überwiegend aus unteren Ligen kommen. Tim Hofmann oder Hoffmann heißt er ja sozusagen, der ja auch ein Spiel in der zweiten Bundesliga gemacht hat, wo wir nicht wissen, wie es geht. Can Özkan, der ja auch letzte Saison wirklich starke Leistungsschwankungen hatte. Maxim Burk, aber es ist einfach so, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wie verlaufen die ersten fünf Spiele und wird daraus wirklich eine Einheit? Und das ist ja schon ein paar Mal auch angedeutet worden. Das ist ja bisher noch nicht ganz so der Fall gewesen. Also ich denke, das Problem wird sein, laufen die ersten 5, 6 Spiele schlecht, wird auch wiederum die Stimmung im Verein und außerhalb des Vereins schlechter werden, was natürlich junge Spieler nochmal zusätzlich verunsichern wird. Also von dahingehend, man kann es halt wirklich nicht sagen. Also das ist tatsächlich eine Wundertüte.
Aber also das finde ich ist aber viel weniger als in anderen Saisons. Also wir haben doch 80% die Mannschaft übernommen aus dem letzten Jahr. Also gerade im Stammbereich ist das doch viel weniger als früher. Und wir sind uns bei den Neuzugängen nicht sicher, ob die Qualität haben, überhaupt Stammspieler zu werden. Also das ist es doch. Vielleicht spielt auch nächste Saison gar kein Neuer. Erstmal, wer weiß.
Das stimmt, das kann sein. Ich denke aber definitiv, dass ein Tim Hoffmann spielen wird, ein Ricky Bornstein wird ab und an mal reinkommen, von Mika Klausen verspreche ich mir viel, also von dahingehend. Und es wird definitiv mindestens ein neuer spielen, nämlich der Pascal Fallmann oder der Maxim Burkhardt. Weil wenn man das nämlich auch gehört hat, dass der Anthony Barilla, ich könnte mir fast vorstellen, dass sie den dann wieder in die Innenverteidigung ziehen. Dann hätten wir aber eine super kleine Innenverteidigung.
Also für mich ist der Kader hier absolutes Zeichen für die geringe Wirtschaftskraft unseres Vereins tatsächlich. Also wenn man sich so die Abgänge anguckt und auch die Zugänge jetzt anguckt, ich glaube, Martin, du hast schon gesagt, ist einfach auch finanziell nicht mehr drin, sondern das sind die kleinen Brötchen, von denen Heidrich immer gesprochen hat, die wir jetzt halt einfach backen müssen und die wir halt auch als Fanszene so akzeptieren müssen. Ich glaube, ihm war es wichtig, einfach auch so die Top-Verdiener aus den Jahren, so vor 2 Jahren, 3 Jahren, jetzt einfach mal von der Gehaltsliste runterzubekommen. Und das ist wahrscheinlich so ein Chicora, hat es vorhin schon gesagt, auch so ein Maxi Thiel ja noch, sind sicherlich noch Spieler gewesen, die mit einem sehr guten, dotierten Vertrag einfach ausgestattet waren, wo man nämlich die Hoffnung hatte, direkt dann wieder in die zweite Liga aufzusteigen. Und wir wissen, dass da halt auch die alte Geschäftsführung einfach auch nochmal in die Vollen gegangen ist. Ich glaube, das hatte jetzt Heidrich nochmal so im Blick, da einfach den Verein langfristig auf Beine stellen zu können, finanziell auf Beine stellen zu können, dass es einfach einfach Profifußball in Aue auch weiterhin noch geben wird. Deswegen glaube ich so von der Abgangsseite her muss man da auch solche Abgänge akzeptieren. Und ja, die Plätze müssen nachbesetzt werden und da ist es eben für Aue aktuell nur möglich, aus den Nachwuchsleistungszentren oder vielleicht sogar noch drunter, wenn man eben so einen Maxim Burkhardt anguckt. In Trier gibt es kein Nachwuchsleistungszentrum, das ist halt so ein normaler Oberligist, haben zwar früher mal zweite Liga gespielt, aber ja auch nur eher so ausnahmsweise. Das ist halt so die Kategorie, wo wir uns aktuell Spieler leisten können oder auch ein attraktives Gesamtpaket zusammenschnüren können, dass die Spieler auch sagen, habe ich Bock, irgendwie zu kommen. Ich glaube, viel macht da noch unser Name, viel macht da unsere Tradition, viel macht da, glaube ich, auch unser Fantum mit allem Drum und Dran, was dann doch den einen oder anderen überzeugt, doch nach Aue zu kommen, weil das Finanzielle kann es nicht sein. Und natürlich hilft dann auch so eine Tabellensituation mit Platz 6 letztes Jahr, ich habe es gesagt, vorhin 3 Punkte zum Aufstieg, da kannst du sicherlich auch nochmal als attraktiver Drittligist nochmal in Erscheinung treten. Aber trotzdem halt, ja, eher Perspektivspieler für die nächsten 2, 3 Jahre, die du dann bekommst und eben nicht vielleicht so ein Zweitligaspieler oder sehr guten Drittligaspieler, der dann sagt, ich habe Bock auf Aue. Das ist es, glaube ich. Das ist, glaube ich, so die aktuelle Lage und geht über allen. Vielleicht hat es unsere Folge auch irgendwie der Blick in die Glaskugel heute, weil wir haben es schon gesagt, das weiß natürlich keiner, wie die jungen Leute hier einschlagen werden. Das werden wir dann vielleicht schon in einer der nächsten Folgen schon mal sehen, wenn wir dann sehen, wie die ersten Spiele verlaufen sind. Gut, dann können wir mal den Kader von Aue abschließen. Tobias, willst du noch
was? Haben wir noch was zu den Abgängen?
Ja,
also. Hast du noch was?
Naja, also zumindest letztlich gesehen, sie sind ja überall untergekommen, dass ein Luke Elsner sich in der dritten Liga nicht durchsetzen kann. Mhm. Das war mir eigentlich fast schon klar, das habe ich in der letzten Saison Auftragsfolge gesagt, dass ein Ramzi Fadjani niemand ist für die dritte Liga. Aber ich habe noch eine lustige Geschichte zu Finn Hetsch. Und zwar, jetzt muss ich hier ein bisschen die Namen so ein bisschen. Also, in meiner Schule hatte ich einen Mitschüler. Ich nenne ihn jetzt mal Peter Lunz. Und der Peter, das ist, der war so ganz anders als ich. Der gehörte nämlich zur Gruppe der coolen Leute. Der hat so Baggies getragen, hat sich so Gangster-Rap angehört. Und wie es der Zufall so wollte, sind Peter und ich sozusagen haben wir in Jena zusammen studiert. Also er hat Lehramt studiert und wir haben in der gleichen Wohnung gelebt. Und er ist sozusagen, und sein Zimmer, das war praktisch immer das Durchgangszimmer. Und das war manchmal ein bisschen unpraktisch, wenn er mit seiner Freundin da zugegen war und mit ihr auch beschäftigt war, intensiver. Und ich aufs Klo musste und ich da nicht durch konnte. Und wie es aber zu war so wollte, ist der Peter dann nämlich in Thüringen geblieben und ist dort Schulleiter geworden. Und das, was ich mir damals hätte gar nicht vorstellen können, dass der Peter einerseits, also gut, Geschichte, das konnte ich mir schon vorstellen, dass er das studiert, aber dass der auch Ethik studiert und dann Ethiklehrer wird, beziehungsweise Philosophie hat er ja studiert, weil das war nämlich früher auch ein kleiner Bulli in der Schule. Und wir haben letztens miteinander geschrieben und er meinte, dass er nahe Verwandte von Finn Hetsch kennt und dass die sich dann praktisch über den Aue-Podcast unterhalten haben. Okay. Und dass die den Aue-Podcast noch gar nicht kannten und dass diese Verwandten ganz stolz auf den Finn waren, dass er in den Drittligakader von Erzgebirge Aue gerutscht ist für eine Saison. Auch wenn er jetzt natürlich in Greifswald spielt.
Das heißt, ja. Für uns als Ergebnis, wir müssen bekannter werden in der Mannschaft, scheinbar.
Ja, erstens das und aber vor allen Dingen aber auch, dass es eigentlich total lustig ist, dass gerade der Peter irgendwie auf Verwandte von Finn Hetsch trifft und dass die sich genau über diesen Podcast unterhalten und sich auch über Erzgebirge Aue unterhalten.
Ja. Finn Hetsch jetzt herzlich willkommen im Norden, ist zu Greifswald gewechselt. Glaube ich jetzt auch das erste Spiel schon gehabt in der Regionalliga Nordost und gleich mal verloren. Glaube eingewechselt.
Genau. Ich kann auch so eine Anekdote erzählen. Ich habe während der EM jemanden getroffen, der den Stefan, den wir letztes Mal im Interview hatten, der den aus einem niederländischen Podcast kannte, als Aue-Experten. Also, die Welt ist echt klein.
Wismut Aue international. Ja. So sieht's aus. Genau. Steffen Meuer kann man vielleicht noch sagen. Herzlichen Glückwunsch. MSV Duisburg ist ein neuer Arbeitgeber. Erstes Spiel, erster Sieg durch den Siegtreffer von Meurer. Das läuft ja schon mal ganz gut. Aber jetzt auch nur mittlerweile nur noch Regionalligist MSV Duisburg.
Ja, kaum zu glauben. Die war meine erste Liga langer Zeit.
Und Joshua Schwirten ist zu dir in die Niederlande gewechselt, Martin.
Ja, genau. Einer von unserer Gruppe ist ja auch Roda JC-Fan und die haben sich gefragt, was wollen die mit dem? Also so ein Bankspieler aus der dritten Liga, da waren die Leute schon ein bisschen überrascht, dass der kommt und was der Verein mit dem anfängt. Ja, Roda war ja der Verein, der gedacht hat, dass er aufgestiegen ist. Ne, das habt ihr vielleicht gesehen, das Video. Die zweimal dachten, sie sind aufgestiegen und am Ende dann ja die Playoffs verkackt haben. Ich bin mal gespannt, ob er sich durchsetzen kann in der zweiten Liga. In Niederlanden ist schon nochmal eine andere Qualität als ja,
Können wir noch mal
Bankspieler.
ein Auge mit drauf werfen, dann in den nächsten Monaten. Ja, ein Auge haben wir auch drauf geworfen auf die Testspiele, die ja so, naja, so lala gelaufen sind. Wir hatten zwei hohe Siege gegen zwei Dorfvereine, dann den 5:0-Sieg gegen Klenowin. Gute Folge, die ihr da gemacht habt. Vielen Dank nochmal, Tobias, für die ganzen Interviews, die du vor Ort gemacht hast. War, glaube ich, so ein rundum gelungener Tag, oder? Diese Saisoneröffnung mit Klenowin.
Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich ein cooler Tag. Also das Ergebnis ist da ja auch nur eher zweitrangig gewesen. Also ich war immer sehr erstaunt, wie besoffen man sein kann und man trotzdem noch vorwärts gehen kann, ohne von den Treppen zu stürzen. Und das war aber auch echt wirklich wirklich auch das Interview mit Adam, das war wirklich super cool. Also von dahingehend. Und ja, und ich bin auch von einem Glenman-Fan geküsst worden.
Vielleicht nicht das letzte Mal, Tobias, ne? Vergiss nicht, nächstes Jahr gibt es das Rückspiel auf der irischen Insel. Da fahren wir alle nach Lurgan, den Ort, wo Glenavon ist. Oder hast du schon was ausgemacht denn dort vor Ort?
Nee, 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 nee. Also
Okay.
der Kuss, der kam auch eher ein bisschen unerwartet.
Genau, also cooles Event und das ist ja nur die Halbzeit sozusagen. Das Ganze wird dann noch vollendet nächstes Jahr, wenn wir dann mit einem ganzen Trupp und sicherlich auch einem größeren Mob als jetzt die Nordiren in Aue waren. Trotzdem Riesenrespekt für die ganze Tour. Ich glaube, die sind nach Prag geflogen und dann mit dem Bus extra hier nach Aue gekommen. Super gut, aber nächstes Jahr wird dann schon nochmal, glaube ich, eine größere Masse von Erzgebirgern auf die Insel fliegen. Schauen wir uns das mal dann nächstes Jahr an. Wir haben noch 4:0 gegen Meuselwitz verloren in der Vorbereitung, dann dafür 4:0 gegen VfC gewonnen. Ein gutes, sehr gutes 1:1 gegen Dortmund zu Hause vor, ja, glaube ich, fast ausverkauften Haus dann geholt. Aber dann noch zwei Niederlagen gegen Karlsruhe Jena mit 3:1 und dann ja scheinbar auch dieses mysteriöse Testspiel gegen RB Leipzig ja scheinbar auch mit 1:0 verloren, was ja dann vielleicht auch vom Ergebnis her ein gutes war, wobei man natürlich jetzt auch nichts zum Spiel sagen kann oder auch mit welchem Teams dann entsprechend Leipzig hier aufgetreten ist. Ja, also von der Vorbereitung scheint es jetzt nicht so ein eingespieltes Team aktuell zu sein, oder? Überrascht euch das?
Nö. Also gar nicht. Also weil letztlich gesehen, das ist ja so ein bisschen, ja, wir haben jetzt den Stamm, wir haben jetzt sozusagen, also der Stamm, der ist ja da geblieben, aber es ist ja natürlich jetzt schon so, wir haben ja nicht wirklich Qualität dazugeholt. Also das sind ja eigentlich alles Wetten auf die Zukunft, was wir gemacht haben.
Hättest du dir mehr erhofft, Martin, aus den Vorbereitungsspielen?
Ich würde das gar nicht so negativ sehen, weil ja, wir kennen das alle aus dem Trainingslager. Dann hatte man eine harte Trainingseinheit, dann ist keine Belastungssteuerung und dann verlierst du halt auch mal gegen einen niedrigklassigeren Gegner. Also ja, und dass jetzt Jena und Meuselwitz das war, das ist ja auch ein Treppenwitz, aber gut, also gut, dass die beide nicht in der dritten Liga spielen. Aber solange wir jetzt nicht gegen den Kreisligisten verlieren, mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Also da darf ja auch jeder spielen in so Vorbereitung spielen. Das muss man ja auch immer so sehen. Da steht ja auch keine Mannschaft fest. Und vielleicht wurde jetzt ja auch im RB-Test genau die Mannschaft ausprobiert, mit der man starten will nächste Woche. Wer weiß, oder jetzt im Wochenende, wer weiß das schon. Das ist ja oft so, dass im letzten Vorbereitungsspiel dann schon mal das Team ausprobiert wird, um es einzuspielen sozusagen. Aber ich meine, wir müssen auch mal auf dem Teppich bleiben. Es ist Ende Juli, Anfang August. Welche Mannschaft ist da schon super eingespielt? Also das ist ja selten. Oder wer erinnert sich schon an die ganzen Aufstiege zurück, wie lange es gedauert hat, Abstiege zurück, wie lange es gedauert hat, bis wir überhaupt mal Fuß gefasst haben?
Aber trotzdem macht man ja schon auch viel so von Stimmungen abhängig oder nimmt Stimmungen wahr. Und da hatte ich schon in den letzten Jahren auf jeden Fall irgendwie so eine Euphorie verspürt, auch jetzt gerade so, wenn man so in den Fanforen oder so in Social Media unterwegs ist. Und dieses Jahr nehme ich eher so mehr pessimistische Meinungen wahr als irgendwie die positiven. Spielt natürlich auch diese ganze RB-Geschichte mit rein, ja, genau, die eben zum großen Frust führte. Die Diskussion darüber hat man ja beim letzten Mal schon geführt, aber auch halt die ja doch auch, sagen wir mal, Niederlagen gegen Niedrigklassiker-Vereine in den Testspielen, aber auch die Verletzungen, ne? Wenn wir von sprechen, das Gerüst ist geblieben, in Vukancic jetzt aber längerfristig ausfällt, und Seitz jetzt zum Glück nicht so stark verletzt ist, wie man es eigentlich dachte, in Özcan, der auch, glaube ich, so als Stammspieler verpflichtet wurde, aber jetzt auch eben noch mit vielen Verletzungen rumkrakelt. Das sind halt schon einfach Störgeräusche im Umfeld, die, glaube ich, jetzt keine große Euphorie aktuell verbreiten.
Ja, aber also lass jetzt mal die Mannschaft am Samstag gewinnen und unentschieden in Osnabrück holen, dann kommt Gladbach und dann kann die Saison auch schon positiv starten. Auf der anderen Seite verlierst du alle drei Spiele, dann brennt die Hütte halt jetzt viel schneller, ne, weil man sich mit dem RB-Nummer halt einen Kredit verspielt hat, was halt aus so einer taktischen Sicht dumm ist. Aber gut, wir müssen das Thema jetzt nicht nochmal aufmachen lassen. Das haben wir diskutiert und was ich persönlich am anstrengendsten finde, ist, dass die Leute auch gegenseitig sich so nerven, ja. Also Fans untereinander so dünnhäutig sind. Also ja. Wir starten in eine Saison rein, wo wir, wenn es realistisch läuft, zwischen Aufstiegskampf und Mittelfeld spielen. Also wir sind da kein Abstiegskandidat.
Ja, du hast schon angesprochen, ich glaube, Fußballphrase, ne? Es entscheidet sich auf dem Platz. Wenn die ersten Spiele gut verlaufen, dann kommt eine Euphorie rein und dann sind wahrscheinlich auch so die Pessimisten dann eher in der Minderzahl und auch die RB-Diskussion ist dann vielleicht auch keine große mehr. Dass sie so schnell vergessen wird, das glaube ich nicht, weil es, glaube ich, schon ein nachhaltiges irgendwie Thema ist, was dann schon die Fanszene irgendwie umtreibt. Zum Glück hat man sich ja als Fanszene irgendwie davon distanziert, dass man die Mannschaft jetzt nicht unterstützen möchte, also dass es irgendwie keinen Fanboykott im Stadion gibt, sondern die ganz normal so unterstützt werden und die Fans alles geben, wie es auch ganz normal ist. Aber ja wohl jegliche Zusammenarbeit der aktiven Fanszene mit dem Verein jetzt erstmal ACTA gelegt wurde. Ja, mal gucken, welche Auswirkungen das mit sich bringt. Aber du hast ja gesagt, Martin, so die ersten Spiele, Hannover 96 zu Hause in Aufsteiger, dann zum Absteiger Osnabrück wird sehr schwer, Heimspiel gegen Gladbach, wo du, glaube ich, erstmal pessimistisch rangehen musst, dass wir das verlieren werden, dann kommt das Heimspiel gegen Dresden, dann fahren wir nach Aachen, zwar auch Aufsteiger, aber glaube ich auch mit einer großen Euphorie, die wir starten. Das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr schwieriges Startprogramm jetzt, Tobias, für die zweite Liga. Oder würdest du es anders einschätzen? Siehst du auch Chancen vielleicht in so einem starken Programm, dass du sagst, das könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein, sich direkt mal zu beweisen?
Naja, es ist, glaube ich, erst die Frage, wie wir gegen Hannover 2 starten. Also ich glaube, verkacken wir das Spiel, werden auch alle weiteren Spiele schwerer werden bei Hannover 2. Das ist halt auch so eine Wunderkiste, muss man sagen. Wir wissen nicht, mit welchem Team die kommen, mit welcher Mannschaft die kommen. Mhm. Eine Mannschaft, in der Unruhe ist, weil ja Martin Kind endgültig abgesetzt wurde. Pardon. Und also von dahin gehen, es ist Chance und Risiko, Risiko zugleich. Mhm.
Das große Highlight-Spiel ja gegen Gladbach, dein DFB-Pokal. Martin, bist du mit dabei?
Ja, natürlich.
Dein alter Herzensverein, oder? Aus Kindertagen, da musst du ja mit dabei sein.
Es ist ein bisschen schwer für mich hinzukommen, weil es so früh ist. Ich muss das nur mal überlegen, wie ich das mache.
Du bist ja vielleicht auch von uns so am nächsten zu Gladbach dran. Wie ist Gladbach aktuell so einzuschätzen? Siehst du hier Chancen für uns, da irgendwas zu holen?
Also ganz ehrlich, ich habe auch nochmal mit einem Kumpel drüber geredet, ja, der sieht das nicht alles so krass, aber für mich spielt da erstmal Gladbach nächste Saison gegen Abstieg. Also, okay. Wo waren die Verstärkungen? Die hatten letzte Saison 34 Punkte aus 34 Spielen. Also, dass die Spielweise war teilweise Abstiegskampf oder halt schlimmer Fußball. Und ich glaube halt, die sind da stark unter Druck und die starten ja auch quasi kalt. Das kann echt einen Unterschied machen. Also ich glaube, wenn jetzt Aue, sagen wir mal, zwischen 3 und 4 Punkten holt, ne, dann gehen die da mit einem gewissen Selbstvertrauen auch rein. Oder auch das Dortmund-Spiel, das bringt dir ja auch viel für den Kopf. Oder jetzt auch das RB-Spiel. So, du bist ja nicht unbedingt, du wirst ja nicht unbedingt abgeschossen zu Hause.
Mhm. Ja. Also Highlight-Spiel auf jeden Fall, mal wieder ein tolles Erstrundenspiel, auch mit einem namhaften Gegner im Erzgebirge. Ja, erste Liga gegen dritte Liga, das scheint auf dem Papier deutliches Spiel zu werden, aber ja, wir wissen ja, was so im Erzgebirge alles passieren kann. Und ich glaube auch so, dieses erste Spiel für Gladbach, das könnte ein Vorteil für uns sein, dass wir einfach schon 2 Spiele hinter uns haben, doch etwas eingespielter sind als der Gegner. Aber dann halt schon, wie gesagt, auswärts in Osnabrück und Heimspiel Dresden, also diese Ligaspiele, dann in Aachen, das ist schon ein hammerhartes Programm.
Ich finde halt schade, dass wir schon am Freitag drauf wieder gegen Dynamo spielen. Also das macht es auch schwierig, das Stadion auszuverkaufen, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, mit den Aue-Fans, die halt im Erzgebirge wohnen, ist das Stadion nicht auszuverkaufen. Das müssen halt immer Leute, die abgewandert sind, kommen oder es müssen halt Gästefans kommen oder was weiß ich. Also das sieht man ja auch. Ja, guckt euch den Vorverkauf an für das Gladbach-Spiel. Das ist immer noch nicht ausverkauft. Das ist doch eigentlich auch krass, obwohl es eigentlich eine perfekte Zeit ist am Samstag. Ja. Keine Ferien und so. Aber man kann immer noch Tickets kaufen. Also als Mitglied zumindest erstmal. Ne?
Ja.
Das sagt halt viel über unsere Fanszene aus, wie viel das Potenzial ist.
Ist das immer noch so, dass es nur Mitglieder aktuell kaufen können? Ist noch nicht geöffnet worden?
Ich glaube, der freie Vorverkauf ist noch.
Mhm.
Aber ich will auch mal sehen, wie sie verhindern, dass dann die Gladbacher sich auch in die Kurve stellen oder so. Das will man ja auch nicht. Also das.
Ja, naja.
Also klar, beim Pokalspiel in Block AB, da werden die Leute vielleicht nicht so komplett rausgeschmissen oder so, aber man will jetzt ja auch nicht, dass alles auf dem Schwarz- oder Graumarkt oder wie auch immer geht. Also
ja.
Da wäre ich auch als Verein bedacht, aber ich meine, dass wir ein Spiel ausverkauft hatten in 5 Jahren, ist ja jetzt kein Wunder sozusagen. Es ist ja einfach dem geschuldet, was wir für eine Fanszene haben, welche Größe. Ah, der freie Vorverkauf ist sogar erst am 6. August.
Okay. Also dauert noch 1 Woche ungefähr, aber dann 1,5 Woche, bevor das Spiel stattfindet, kann sich dann jeder auch ein Ticket holen. Ja, aber das sollten wir ja schon schaffen, dass das ausverkauft ist. Und genauso auch das Heimspiel gegen Dresden, Derby, Sommerzeit. Keiner kann es auf schlechtes Wetter schieben. Freitagabend, vielleicht doch für den einen oder anderen ungünstig, aber ich würde sagen, immer noch besser wie ein Sonntagabend oder so. Auch das sollten wir schaffen. Jetzt gerade in der aktuellen Phase, wo es jetzt noch darum geht, die Mannschaft kennenzulernen, die Mannschaft zu pushen. Also rafft euch auf, wer da in der Gegend ist. Holt euch Tickets für die Spiele, wie auch immer. Welche Spiele auch immer. Gegen Hannover, ist da jemand von uns dabei? Also seid ihr dabei? Tobias?
Ich weiß es noch gar nicht. Also ich habe das noch nicht so für mich final entschieden. Das ist auch, glaube ich, an einem Samstag.
Jetzt Samstag. Also ist gar nicht mehr so lang.
Ach nee, da bin ich auf einem Festival.
Okay. Martin?
Ich denke schon. Ich fahre auch auf jeden Fall nach Osnabrück. Das ist schon fix.
Ja, sehr gut. Cool. Der Spielplan hat uns dann noch 3 spannende Heimspiele in der Hinrunde beschert, nämlich zum 5.10. ist auch ein langes Wochenende, also aufpassen mit Kurzurlauben, die er da macht. 5.10. oder das Wochenende um den 5.10. gibt es das Heimspiel gegen Hansa. Am 23.10. gibt es das Heimspiel gegen Cottbus und die Mettenschicht, nämlich das letzte Heimspiel, dann kurz vor Weihnachten am 31.12. sollten wir uns auch schon mal alle in den Kalender schreiben. Gegen 1860 München, was glaube ich ja auch so ein ganz guter Gegner für den entsprechenden Rahmen ist. Gut, das so zum aktuellen Spielplan.
Habt ihr gesehen, bei den Spielplan, wir müssen wieder nach Groß-Asbach. Stuttgart spielt nämlich ein Groß-Asbach. Herzlichen Glückwunsch.
Ah, das ist ja kacke. Okay. Da will auch keiner hin, ne? Das ist ja ein Stück, aber du kommst ja auch so schwer hin, oder? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
Nö, wir waren da schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja, okay.
Ja, da fährt so ein Bus und alles ist halt auf dem Dorf, ne?
Mhm. Ja, gut. Ja, wir werden spielen in einem neuen Trikot. Lila-Weiß, wie gefällt es euch? Tobias, schon ein neues geordert?
Nee, ich habe einfach kein neues geordert, aber ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Es ist, sie machen da aus ihren Möglichkeiten eigentlich ziemlich viel. Da kann man nicht meckern.
Was findest du am schönsten, das Lilane oder das Goldene, Schwarz-Goldene?
Ah, das Schwarz-Goldene, das ist auch schön, aber ich finde diesmal sogar das Lilane schöner.
Okay. Martin, eine Meinung?
Ach, ich finde die eigentlich alle ganz schick. Also wir hatten ja schon hässlichere Trikots. Also das Schwarze, das hat was mit dem Goldenen, aber das Lila-Weiße, das ist schön, schön schlicht, ja. Ja. Was ich ja nur richtig cool finde, es hat ja gerade jeder ein lila oder pinkes Trikot, ne? So gefühlt bringt das gerade jeder raus und man denkt sich jedes Mal, ist das jetzt ein Nike-Template oder Fortuna Düsseldorf hat auch so ein cooles, weiß gar nicht, ist nicht lila, aber so.
Ja, das glaube ich auch schon, so violett, pink, lila Mix dann auch so als drittes Trikot, ja, so ein bisschen als Referenz an die Nationalmannschaft wahrscheinlich, wo so der Hype um diese tolle Farbe entstanden ist, will jeder ein lila Trikot. Also, ja.
Oder ein orangenes, das haben. Ah ja, das ist die dritte Trendfarbe gerade aktuell. Ja, es ist ganz wild, finde ich. Also, ja, gut. Aber man braucht ja immer ein Trikot, was keine Vereinsfarben hat. Und ich glaube, da haben wir es mit Schwarz schon ganz gut getroffen.
Auf jeden Fall. Ich finde auch so diese Applikation mit diesem Förderturm da irgendwie auch ganz cool. Also es macht es natürlich noch ein bisschen individueller dann einfach auf allen Trikots. Finde ich so ganz nett. Also muss ich mir mal live angucken. Habe ich noch nicht gesehen. Gut, was gibt's noch Neues vom Verein? Wir haben einen neuen Nachwuchsleiter. Wir dürfen Quisha Schubitice wieder im Erzgebirge begrüßen und uns bedanken bei Carsten Müller für die ganze Arbeit. Ich glaube, die Fanszene hat sich auch schon bei einem Freundschaftsspiel bei ihm bedankt, wurde nochmal ganz hochoffiziell vom Verein verabschiedet. Ich glaube, man ist hier auch im Guten auseinandergegangen, aber doch so ein bisschen das Heimweh hat dann Carsten Müller dann eher wieder Richtung Magdeburg ins Nachwuchsleistungszentrum von Magdeburg einfach gezogen. Aber jetzt mit Quisha Schubidice haben wir, glaube ich, auch einen, ja, auf jeden Fall mal namhaften Ersatz für das Nachwuchsleistungszentrum gefunden. Schubidice, kennt ihr ihn noch zu seiner aktiven Zeit in Aue? Wahrscheinlich nicht, ja. Oder? Da kam der.
Doch. Der war doch, glaube ich, mal in einem Zweitligakader.
Ja, von 2002 bis 2005. Ich hatte nochmal nachgeguckt, also so die Aufstiegssaison mitgemacht und die ersten Jahre dann im Erzgebirge zweite Liga gespielt und auch tatsächlich so ein bisschen so ein Publikumsliebling gewesen. Hat zwar auch früher mal für Zwickau gespielt oder danach, ich glaube davor. Davor, ja. Genau. Aber war so ein bisschen auch mit seiner Glatze und mit seiner Statur immer so ein bisschen mit Gerdi Zürri, so ein bisschen zum Verwechseln ähnlich, fand ich. Auch so von seiner Spielweise, so als kleiner Trippler. Ja, auf jeden Fall ein namhafter Name, den man wieder zurück nach Aue geholt hat.
Also ich finde, das sind die ersten Zweitliga-Erfahrungen, die man halt an Aue hat. Mhm. Also ja, er, Gerdi, dann der Torwart, wie ist der Name, Russi Petkov, also ja. So diese ganzen Balkan-Leute, die kommen sofort in den Kopf, weil das ist so, wie man sich, weiß ich nicht, Aufsteiger aus dem Osten vorstellt und also die Fotos, wenn du das mal dir anguckst, guck dir mal die Fotos an, wie er früher in Aue ausgesehen hat, da denkst du dir auch so, das ist ein anderes Jahrtausend, also jetzt nicht mal Jahrzehnt, sondern Jahrtausend. Also das ist ja
fast
wirklich, auch. Wirklich, wirklich, wirklich weit weg von heute.
Ja, ja.
Genau, da gab es auch, wie hieß denn dieser Tscheche, den sie dann aus den USA geholt hatten? Juskowiak ist er, glaube ich. Genau, und Tomasz Bobbel.
Kowiak auch mit der Gladbach-Vergangenheit, ne? Der dann auch jetzt hier vielleicht sogar als Ehrengast zum DFB-Pokalspiel eingeladen wird. Wer weiß.
Aber mit Matze Heidrich hat er zusammengespielt und Rüdiger Rehm als Trainer. Was für Legenden.
Ja.
Nee, Rüdiger Rehm war ja noch Spieler, sorry, sogar auch, klar.
Ja. Genau, der war Spieler, genau. Ja. Eine Saison.
Ich hätte ja vielleicht auch gedacht, dass diese Nachwuchsleistungszentrumsleiterstelle auch was für Mark Hensel wäre. Aber Vielleicht wollte er auch nicht seinen Lehrerjob dann irgendwie aufgeben. Wer weiß. Hättet ihr euch ihn gut vorstellen können an der Position?
Überhaupt nicht. Ich glaube, da ist irgendwelches Porzellan zerschlagen.
Okay.
Also war kein Abgang, der einvernehmlich war, glaube ich.
Ja, aber das kann man ja vielleicht auch wieder kitten mit der ganzen Vergangenheit, die man miteinander hatte. Naja, gut. Werden wir sehen, was sich da vielleicht in der Zukunft tut. Dann dürfen wir noch einen Nachwuchsspieler beglückwünschen, nämlich Dominik Köppel aus unserer U17, der nämlich zum Lehrgang der U17-Nationalmannschaft eingeladen wurde und da wohl auch sich gute Hoffnungen machen kann, in die U17-Nationalmannschaft aufgenommen zu werden. Dominik spielt in der Innenverteidigung von unserer U17 und schielt so ein bisschen auf die Europameisterschaft, die für diesen Jahrgang in diesem Jahr wohl noch stattfinden wird. Vielleicht schafft es ja Dominik, da in den Kader zu kommen und dann auch mal wieder hier in den Jugendmannschaften Aue zu repräsentieren. Kommt aus dem Vogtland, aus dem Auerbach, vor, glaube ich, 2019, 2020 nach Aue gekommen, die Nachwuchsmannschaften durchlaufen und jetzt in der U17 in der Innenverteidigung. Also, guter Typ. Herzlichen Glückwunsch und wir drücken die Daumen, dass er mit bei der Europameisterschaft mit dabei ist. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge. Ich werde jetzt nicht abfragen bei euch, Martin, Tobias, wie so eure Tipps für die ersten Spiele sind, weil ich glaube, die Titelfolge mit Glaskugel, Blick in die Glaskugel, macht es einfach super schwer, da jetzt eine Auskunft zu geben. Ich bin super gespannt. Ich freue mich tatsächlich aber auch auf die Saison. Also ich kann jetzt den Pessimismus von vielen so nicht teilen. Ich bin einfach gespannt auf diese Mannschaft, wie sie auftreten wird. Ich freue mich, gegen Gladbach im Stadion wieder zu sein. Und ja, auch mit euch natürlich auch wieder diese Saison im Podcast zu begleiten, die Mannschaft zu begleiten. Und da komme ich gleich noch auf zwei Ankündigungen, nämlich unser Tippspiel läuft wieder an. Drittliga-Tippspiel, ganz normal bei Kicktipp. Der Link ist der gleiche, wer letztes Jahr mit dabei gewesen ist, kann einfach den gleichen Link wieder nutzen und wieder mit Tippen loslegen. Ihr werdet sie auch in die Shownotes finden. Nochmal den Link, wer nochmal neu dazukommen möchte. Es gibt die Aue Podcast Meisterschale zu gewinnen, Wanderpokal, der jetzt schon 2-3 Mal weitergegeben wurde und aktuell, glaube ich, in Schneeberg bei unserem Vorjahressieger Wiegald entsprechend ist. Also holt euch unsere Tippspiel-Meisterschale, wenn ihr die Saison gut durchtippt. Und dann gibt es noch unsere bekannten Saisonwetten, die wir ja vor 2 Folgen, glaube ich, auch ausgewertet haben und wo es wieder gilt, jetzt im August die neuen Saisonwerten einzusammeln und dann entsprechend auch zu notieren. Und da sind wir schon an der Stelle jetzt, Martin, Tobias, wo ihr mit euren Saisonmitten herausrücken dürft und wir schon ganz gespannt sind, was ihr euch dieses Jahr ausgedacht habt. Tobias, wie heißt deine Saisonwette?
Meine Saisonwette lautet, Erzgebirge Aue wird mit einer positiven Tordifferenz die Saison beenden.
Wie war das im letzten Jahr, würde mich da interessieren?
Da hatten wir, glaube ich, auch eine positive Tordifferenz.
+4 habe ich gerade gesehen. Ja, okay, alles klar. Du wettest, dass es positive Tordifferenz für Aue geben wird und setzt dann die üblichen 50 Euro?
Die üblichen 50 Euro.
Alles klar. Und Martin?
Ich sage was ganz Langweiliges. Ich sage, dass Aue aufsteigt.
Du wettest, dass Aue aufsteigt und setzt darauf 50 Euro?
Genau.
Sehr gut. Und ich ergänze noch die Saisonwettenliste, nämlich mit der Wette, dass ich sage, dass mindestens ein Spiel wegen Schnee abgesagt wird dieses Jahr. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit. Die Unwetter der letzten Wochen haben es gezeigt. Das Wetter spielt verrückt und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es in dieser Saison uns mal wieder trifft, dass ein Spiel wegen Schnee abgesagt wird. Mindestens ein Spiel und setzt da auch die üblichen 50 Euro. So, und jetzt seid ihr gefragt. Wir wollen und brauchen wieder eure Saisonwette. Überlegt euch was Kreatives, was Langweiliges. Ihr habt es von uns gesehen. Wir nehmen alles an. Schreibt uns gerne auf Instagram, auf Facebook, wenn ihr uns bei WhatsApp habt, gerne auch per WhatsApp oder Twitter. Schreibt uns eure Saisonwette. Nennt uns auch euren Einsatz, den ihr gern an die Wette anhängen wollt. Es müssen keine 50 Euro sein. Gebt, was ihr könnt. oder was es euch einfach wert ist, diesen Spaß mitzumachen. Am Ende der Saison werten wir wieder dann in der Saisonabschlussfolge alle Saisonwetten aus. Ist ja immer eine ganz lustige und witzige Geschichte, wenn man so sich anguckt, was wir so vor 6, 7, 8, 9 Monaten so gewettet haben und sammeln das Geld dann auf freiwilliger Basis dann ein und das Ganze wird dann gespendet an das Nachwuchsleistungszentrum in Aue und somit fördern wir dann auch wieder als aktive Fanszene dann den Verein und tun da auch unseren positiven Beitrag mit zu beisteuern. So, also haut eure Saisonwetten raus und nehmt auch gerne am Tippspiel teil. Gut, Martin, Tobias, habe ich noch was vergessen?
Nö, ich glaube nicht. Ich denke, wir sind eigentlich soweit ganz gut durch.
Martin freut sich schon auf das erste Spiel jetzt gegen Hannover. Mit voller Leidenschaft fährt Martin ins Erzgebirge.
Ja, so 7 Uhr aus dem Haus ist ja immer ein bisschen hart.
Ja, aber Hannover im Zuhause, zweite Mannschaft Hannover, hast du auch noch nie gesehen. Also ist ja auch
so, ja, toll,
wie eine
toll.
Premiere sozusagen.
Toll, ich wäre wahrscheinlich sogar 2 Stunden schneller in Hannover, ja.
Ja, das stimmt. Aber da kommen wir ja auch nochmal hin. Und die spielen ja auch wohl in dem alten 96-Stadion im Rückspiel dann. Also,
echt? Ich dachte, die spielen die Risikospiele im Niedersachsen-Stadion.
Ja, kommt drauf an, ob Aue halt das Risikospiel ist. Das werden wir mal sehen. Aber ein Kumpel hat mir gesagt, dass es wohl voraussichts- oder wahrscheinlich ist, dass sie in dem alten Stadion spielen oder die meisten Spiele dort spielen. Mal gucken, ob es mit Aue auch so wird. Gut, jetzt steht erstmal das Heimspiel an gegen Hannover 96. Holt euch Tickets. Wer noch nicht Mitglied ist, werdet Mitglied. Schickt uns Saisonwetten. Nehmt am Tippspiel teil. Also es gibt hier viel für euch zu tun. Wir freuen uns auf die Saison mit euch und mit dem Verein. In diesem Sinne, euch viel Spaß, eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.